Deutschlandfunk Kultur. Fazit. Mit Gabi Wuttke.
Guten Abend.
Ich glaube, es gibt kein relevanteres Stück als den Jedermann. Das ist wirklich eine Botschaft, die immer, immer gültig ist.
Findet Philipp Hochmeier. Wie spielte er den Jedermann heute Abend in Salzburg? Warum kommen Hollywood-Stimmen aus einem diesseitigen Jenseits? Und wieso ist Barry Kosky, der langjährige Intendant der Komischen Oper Berlin, gerade so wütend? Themen dieser Stunde. Der reiche Mann, der kurz vor seinem Tod noch nach dem guten Leben sucht. Hugo von Hofmannsthals Jedermann ist ein Klassiker. Mit einem ganz neuen Team hatte die mittelalterliche Geschichte heute Abend in Salzburg Premiere. In der Titelrolle der Wiener Philipp Hochmeier, den der Jedermann schon seit Jahrzehnten auch musikalisch begleitet.
Mein Gott! Wer ruft da so nach mir? Von wo bin ich gerufen, so? Das werde ich im Leben immer froh.
Hey, Jedermann! Ich bin so still!
Sieh, Jedermann, doch! Dein lieber Gesell!
Ihr liebe Freundschaft sagt mir an! Wer ruft so grässlich Jedermann?
Was hat Hochmeier aus der Rolle gemacht? Wie hat der Kanadier Robert Carson inszeniert? Und wie macht sich die Schweizerin Delilah Piasco in der berühmtesten Nebenrolle der Welt? Die Premiere zur Eröffnung der Salzburger Festspiele ist ziemlich gerade zu Ende gegangen und Kritiker Martin Pesel genießt weiter den lauen Sommerabend. Wie sieht die Welt des Jedermann bei Carson auf der Bühne aus?
Unglaublich opulent und so gar nicht mittelalterlich. Carson ist ja hauptsächlich Opernregisseur und hat auch bei Bühne und Licht hier mitgearbeitet. Er hat ein visuell und akustisch modernes und durchaus konkretes Bild dieser Aufführung geschaffen. Der reiche Mann und seine Geliebte tragen ähnlich protzige goldene Stoffe mit Mustern, die Dolce und Gabbana sein könnten. Der Salzburger Dom sieht bisweilen aus wie ein Luxushotel, aus dem ein roter Teppich ausgerollt ist und wo Myriaden an Pagen und Butlern in Livrees Gäste hereinführen. Dafür sind die armen Leute, die als Chor und Komparserie auftauchen, umso offensichtlicher in Sack und Asche unterwegs. Also während es zuletzt bei dem stets zeitgeistige Strömungen aufgreifenden Regisseur Michael Sturminger immer stark kapitalismuskritisch zuging beim Jedermann, es ist ja das Spiel vom Sterben des reichen Mannes, scheint Robert Carson, den mal jemand als elegantesten Regisseur der Welt bezeichnet hat, diesen Reichtum eher zu feiern. Also Jedermann wird im goldenen Auto vorgefahren und fast die Hälfte des Abends genießen wir ein Sommerfest, das da stattfindet, wo ein Breakdance-Ensemble und ein Orchester aufspielen, wo die Gäste tanzen und koksen und das Silberbesteck heimlich einstecken. Also es ist ein sehr die Oberfläche feiernder Abend, der aber dadurch visuell umso bemerkenswerter ist.
Meines Wissens ist der Jedermann zum ersten Mal mit einem Regisseur aus einem anderen Kontinent besetzt. Und nach dem, was Sie alles über die goldenen Teelöffel sagen, würde ich meinen, es ist spürbar, dass er Kanadier ist.
Also er kommt aus Kanada, also aus Nordamerika. Es ist spürbar, einerseits kulturell, also seine Inszenierung ist sehr konkret, es fehlt alles allegorische, abstrakte. Das Bühnenbild und die Anordnung der Menschen darin sind vollkommen klar. Also selbst wenn ungreifbare Wesen wie der Mammon oder der Glaube auftreten. Andererseits ist es aber auch meiner Meinung nach unangenehm spürbar, dass Carson kein deutscher Muttersprachler ist und auch sein Dramaturg David Tushingham nicht. Tushingham ist Engländer und des Deutschen gewiss mächtig, denn er übersetzt wohl deutschsprachige Theaterautoren ins Englische. Und dennoch fehlt es dieser Inszenierung erkennbar an einem Sinn für die Feinheiten der Sprache, die recht flach bleibt. Also insbesondere Philipp Hochmeier in der Titelrolle verfällt gerne in so etwas Deklamatorisches, gewinnt dem gereimten Text wenig an Nuancen ab, sondern bleibt in seinem immer gleichen Singsang mit starker Betonung auf dem Endreim. Und das obwohl, oder vielleicht weil er den Text ja schon allzu gut kennt aus seinem seit über 10 Jahren erfolgreichen Solo Jedermann Reloaded, was ihn ja auch schon mal ermöglicht hat, kurzfristig bei den Festspielen für den erkrankten Tobias Moretti beim Jedermann einzuspringen.
Ja, was für ein Jedermann genau ist er? Kann er damit Jedermann-Geschichte schreiben in Salzburg?
Also er ist ganz anders als sein Vorgänger Michael Mertens. Er ist jünger, selbstbewusster, einer, der das Gefühl hat, dass ihm nichts und niemand etwas anhaben kann. Dadurch also auch eigentlich unsympathischer im Umgang etwa anfangs mit dem Schuldknecht und dem armen Nachbarn, lässt er also keinerlei Skrupel erkennen, diese armen Menschen abblitzen zu lassen. Und er ist halt ein Partytiger, also bevor ihm der Tod erscheint, um ihn abzuholen. Da feiert er ein ausgiebiges Fest mit eingängiger Tanzmusik. Einer der Vettern, gespielt von Lukas Vogelsang, ganz amüsant, tritt dabei sogar ins Mikro und singt »I'm gonna live until I die«, kurz bevor der unheilvolle Jedermann-Ruf erklingt. Das macht ihn allerdings dann nicht sehr glaubhaft, als es dann ernst wird. Da fehlt es ihm an Brüchigkeit. Er bleibt dann weiterhin in diesem überheblichen Manager-Ton. Und als er dann weint und wehklagt, weil das der Text so fordert, kaufe ich ihm das nicht so recht ab. Also die eine Hälfte des Abends ist er unbeschwert und arrogant und dann organisiert er plötzlich, dass alles doch nicht so schlimm ist, wenn er in den Tod geht. Und diese Entwicklung überzeugt mich nicht so recht. Also ich kenne nicht alle Jedermänner dieser 104-jährigen Salzburger Geschichte.
Ach, tatsächlich?
Ich meine, vielleicht ist Philipp Hochmeier wirklich der Erste, der von einer Choreografin instruiert, das Tanzbein auf der Bühne schwingt und dort eine Party veranstaltet. Das Publikum liebt ihn dafür uneingeschränkt. Die Aufführungen werden also weiterhin ausverkauft sein. Geschichte schreibt er damit aber wahrscheinlich weniger, als er das ja schon getan hat. Nämlich als er in Bastian Krafts Inszenierung aus dem Jahr, ich glaube 2013, aus der dann diese Tour und das Album Jedermann Reloaded wurden, mit diesem Anti-Jedermann, der Tradition etwas Subversives entgegengesetzt hat. Und das halt bei den Salzburger Festspielen selbst. Im Rahmen des Young Directors Project, das es leider nicht mehr gibt.
Jetzt bin ich besonders gespannt, was Sie sagen über die Buhlschaft und das großartig besetzte Schauspielteam.
Delilah Piasco spielt die Buhlschaft, Sie haben es schon gesagt, die berühmteste Nebenrolle der Welt. Ich glaube 30 Zeilen, 2 Szenen. Naja, also rein physisch stellt sie eher eine Rückkehr zu dem klassischen weiblichen Schönheitsideal dar. Da wird sich also sicher niemand aufregen. Es gab ja in Salzburg teilweise unsägliche Tumulte, wenn eine Schauspielerin diesen sehr eingeschränkten Männerfantasien nicht entsprochen hat. Sie schafft es, Verführungskunst und Bemutterungstalent zu vereinen. Also es ist die ultimative Männerfantasie. Aber das soll ihr nicht zum Schaden gereichen. Also sie versucht erkennbar psychologische Tiefe einzubringen. Eine Frau, die sich Sorgen um den Geliebten macht. Sie erlaubt sich Emotionen. Das ist überzeugend. Aber es wird nicht sehr prägen. Also sie maßt sich jetzt nicht an, ihre Rolle größer zu machen, als sie bei Hugo von Hofmannsthal ursprünglich ist. Sonst wäre es mir besonders aufgefallen, es gab ja in den letzten Jahren immer wieder Ideen, Rollen zusammenzuspannen. Christoph Luser ist beispielsweise Jedermanns Geselle, sehr viel Treue schwört, bis er ihn dann in den Tod begleiten soll. Da ist er dann plötzlich weg und taucht am Ende als Teufel wieder auf, geht da sogar ins Publikum und verbreitet also bemerkenswert schurkische, richtig toxische Energie. Das ist sicherlich der größte, der einprägsamste Auftritt unter den Nebenfiguren. Und dann gibt es noch Dominik Doss-Reis, den Alfred-Kerr-Preisträger des Theatertreffens 2023. Junger Schauspieler spielt den Tod, einen beflissenen Handlanger von Gott, dem Herrn, dem er dafür auch gleich seinen ganzen Text wegnimmt. Also Gott tritt gar nicht auf. Man könnte es also auch so interpretieren, dass hier ein Auftragskiller zugange ist, ein besonders eleganter, der sich aber seinen Auftrag möglicherweise nur eingebildet hat. Und er darf dann am Ende die Ansage, was wir hier für ein Spiel erwarten, die wir am Anfang von einem Chor gehört haben, gleich in der Rückschau nochmal wiederholen, als dann plötzlich in weißen Leichentüchern alle, also so Leichengewand, alle auf dem Boden liegen und ein sehr sakrales Schlussbild abgeben.
Nicht ganz überzeugt. Martin Pesel nach der Premiere des neuen Jedermann bei den Salzburger Festspielen. Und er hat es gerade auch schon gesagt, die Vorstellungen sind natürlich längst ausverkauft. Der große Streik in Hollywood, er ging nach vielen, vielen Monaten im vergangenen Jahr mit einem Kompromiss zu Ende. Auf die Barrikaden waren die Schauspielerinnen und Schauspieler nicht nur wegen ihrer Arbeitsbedingungen gegangen, sondern auch aus Angst um ihre Arbeitsplätze. und aus Angst also vor der KI. Wie steht es nun aber mit Stars, die im Himmel auf Hollywood schauen? Ich sag mal, kommt auf die Familie an. Dennis Kastrup über Iconic Voices, auch das ein amerikanisches Produkt.
Hi, my name is James Dean and I am talking to you on the show Volbild here on Deutschlandfunk Kultur.
Was vor ein paar Jahren noch Stunden gedauert und viel Geld gekostet hat, ist heute nach ein paar Sekunden für ein monatliches Abonnement von ungefähr 10 Euro möglich. Man installiert sich die Reader-App von 11 Labs auf dem Smartphone und kann dann entweder eine Datei hochladen, einen Link eines Artikels angeben oder selbst einen Text schreiben. Danach entscheidet der User, welche geklonte Stimme von verstorbenen SchauspielerInnen das lesen soll. Judy Garland, James Dean, Burt Reynolds oder Sir Laurence Olivier sind derzeit im Angebot.
Hello Deutschland, my name is Judy Garland. Nice to meet you.
Dass Stimmen von verstorbenen SchauspielerInnen geklont werden, ist nichts Besonderes. Das Internet war in den vergangenen 12 Monaten voll von nicht autorisierten Kopien. Neu ist, dass das Klonen in diesem Fall mit Einwilligung der Nachlassverwalter und Familien geschehen ist. Liza Minnelli, Tochter von Garland, wird dazu auf der Homepage von 11 Labs zitiert.
Es ist aufregend, die Stimme unserer Mutter für die Millionen Menschen verfügbar zu machen, die sie lieben. Durch die neue Technologie von 11 Labs glaubt unsere Familie, dass es damit neue Fans unserer Mutter geben wird und auch diejenigen begeistert sein werden, die bereits das unvergleichliche Vermächtnis schätzen, das unsere Mutter der Welt gegeben hat und weiterhin gibt.
Wie sich die Parteien finanziell geeinigt haben, ist nicht bekannt. 11 Labs gibt keine Interviews und äußert sich dazu auch nicht in der Öffentlichkeit. Das KI-Unternehmen muss aber basierend auf dem US-amerikanischen Recht außerdem eine Lösung für die Nutzung der Stimmen gefunden haben. In Deutschland ist die Lage durchaus kompliziert, wie das Vorstandsmitglied der Schauspielgewerkschaft BFFS Dr. Till Völger berichtet.
Für Schauspieler, die ja ausübende Künstler sind, gelten ja nochmal andere Schutzfristenmechanismen für den audiovisuellen Bereich 50 Jahre ab Erstausstrahlung. Also wenn du 50 Jahre ab Erstausstrahlung gewartet hast, kannst du auf diese Aufnahme zurückgreifen und kannst der Maschine sagen, okay, lern da draus. Das heißt aber noch lange nicht, dass ich es verwenden darf, weil neben diese Rechte der konkreten Verkörperung am Film gibt es ja noch die Persönlichkeitsrechte der Schauspielerinnen und Schauspieler.
Diese Rechte können natürlich nicht mehr mit den verstorbenen SchauspielerInnen geregelt werden, die vor ihrem Tod wohl niemals daran gedacht haben, dass es in Zukunft möglich sei, ihre Stimmen zu klonen. Die Angehörigen und Nachlassverwalter entscheiden also über ihre Köpfe hinweg. Heutzutage können SchauspielerInnen selbst bestimmen, was mit ihrer Stimme passieren soll.
Wir verteufeln jetzt nicht das neue Werkzeug KI. Es kann sehr wohl dazu führen, dass es in bestimmten Fällen, wie eben bei einem verstorbenen Schauspieler oder einer verstorbenen Schauspielerin, hilfreich eingesetzt werden kann. Keine Ahnung, Schauspieler stirbt während der Dreharbeiten. Kommt ja vor. Und dass man dann mit KI danach helfen kann, das kann sehr hilfreich sein.
Es gibt also durchaus sinnvolle Anwendungen für das Klonen, aber nicht jede oder jeder wäre bereit, sich darauf einzulassen. Die Schauspielerin Anna Brüggemann würde ihre Stimme derzeit unter keinen Umständen nach dem Tod für eine spätere Nutzung freigeben.
Aus heutiger Sicht würde ich sagen, lass das doch einfach, es kommen doch dann auch neue interessante Stimmen. Und dazu kommt auch, dass ich denke, ja, man kann doch die Toten auch einfach ruhen lassen.
In der Branche denken viele ähnlich. Das Klonen von Stimmen wird aber nicht verschwinden, sondern den Alltag prägen. Idealerweise sollten davon Tech-Firmen wie 11 Labs und SchauspielerInnen finanziell profitieren. Das könnte die Wogen eventuell ein wenig glätten. Damit wäre die geklonte Stimme letzten Endes aber bloß ein Produkt und verliere ihre Magie, findet Brüggemann.
Man erschafft ein künstlerisches Werk und man akzeptiert aber auch, dass dieses künstlerische Werk endlich ist. Also in dem Moment, wo man selber nicht mehr ist, ist halt auch das künstlerische Werk beendet. Und das finde ich aber auch schön. Also und dann nochmal weiter rausgezoomt, ist es halt wirklich, finde ich, dass man das Menschsein halt akzeptiert. Und zum Menschsein gehört der Tod dazu. Und nicht die ewige Reproduzierbarkeit.
Musik Stimmen aus dem Jenseits, die aus dem Diesseits kommen, Dennis Castrop berichtete. Die Komische Oper Berlin. Ihr Zuhause ist der 1892 eröffnete Theaterbau, der seit Ende letzten Jahres grundsaniert wird und durch einen Neubau erweitert werden soll. Geschätzte Kosten derzeit knapp 500 Millionen Euro, gestreckt auf die 6 Jahre, die für die Modernisierungsarbeiten veranschlagt sind. Weil Politik überall im Land den Rotstift ansetzen muss, wird im schwarz-roten Berliner Senat auch über einen Baustopp bei der Komischen Oper nachgedacht, unter der Maßgabe, so Kultursenator Joe Ciallo, der, Zitat, sinnhaftesten Einsparmöglichkeiten. Ein Gedanke, den der Bausenator teilt. Das macht Barry Kosky von 2012 bis 2022 Intendant der Komischen Oper Berlin wütend. Schönen guten Abend, Herr Kosky.
Einen schönen guten Abend. Freue mich sehr.
Warum gehen Sie jetzt schon davon aus, dass das Schillertheater, das Ausweichquartier, das neue Zuhause der Komischen Oper wird?
Weil erstens die Politik in Berlin überprüft momentan, ob die Umbau, die Sanierung soll einen Stopp haben. Das bedeutet, wann die Umbau und diese Sanierung fängt nicht an. Die Komische Oper muss in das Schillertheater bleiben. Natürlich, das geht überhaupt nicht. Das Schillertheater war immer ein Interimsspielstätte. Seit Jahren, es war geplant, dass eine Sanierung von der Komischen Oper notwendig war. Es war absolut keine Sanierung bis die 60er Jahre. Wir können nicht da spielen, das ist unmöglich. Das bedeutet, als ich Intendant war, wir haben einen fantastischen Plan entwickelt mit der Kultur und der Politik, dass die Komische Oper wird in das Schillertheater gehen, wie die Staatsoper in ihre Sanierung und dann hoffentlich in 2030 oder früher vielleicht die Komische Oper zurück in die Komische Oper in Bärenstraße, in Heimat. Das Problem mit der Schillertheater ist, das Schillertheater ist kein Open-Theater. Wir wissen das. Wir müssen weniger Vorstellungen spielen. Es gibt weniger Plätze. Es gibt richtig Probleme, Repertoire da zu spielen. Und eigentlich das wichtige Thema ist, das war immer geplant als ein Exiltheater. Wann die Umbau kommt nicht in Frage, dann ich sage, das wird die Ende der Komischen Oper. Das ist eigentlich ein Erstickungsprozess, wo die Komische Oper langsam wird sterben in das Schillertheater, weil es ist weg von ihrer Heimat.
Der Zustand im Schillertheater, das dürfte doch auch dem Berliner Senat klar sein. Wenn er aber die Komische Oper angesichts der bundesweiten Sparpläne nicht auf die Prüfliste setzen würde, dann käme ihm nicht nur der Bund der Steuerzahler aufs Dach, oder?
Ja, aber das Problem ist, dass ich muss sehr klar sein, vielleicht die Menschen sagen, das ist ein Dekadenzprojekt. In 2018, die Komische Oper hatte grünes Licht gehabt. Man sagt auf Englisch, the train has left the station. Es ist zu spät jetzt. Der Zug ist weg von der Bahnhof. Wir haben angefangen mit diesem Umbauprozess. Und was ich erwarte in einer Stadt wie Berlin, ist für den Kultursenator und den Bürgermeister, ich mache eine große Aufforderung, bitte, bitte, stehe hinter diesem Umbau. Berlin hat nichts, nur Kultur. Das bedeutet, wann ein wichtiges Theater mit einer unglaublich wichtigen Geschichte, seit dem Ende des 19. Jahrhunderts, das Metropoltheater und dann Walter Felsenstein und seine Musiktheaterrevolution, wann diese Theater, wann der Kultursenator und der Bürgermeister steht nicht in der Öffentlichkeit hinter diesem Bauprojekt, hinter der Komischen Oper, hinter der Zurückkehr von der Komischen Oper, dann wir haben ein großes Problem. Momentan der Bürgermeister, Kultursenator sagt nichts über die Umbau und die Sanierung von der Komischen Oper.
Ich frage mich jetzt, ob nach dem ja immer noch im kollektiven Gedächtnis stehenden Abriss des Palasts der Republik es sich gerade der Senat in der deutschen Hauptstadt wirklich leisten könnte, ein solches Haus mit einer solchen DDR-Geschichte vor die Wand fahren zu lassen.
Natürlich. I mean, hier, wir haben noch ein Beispiel, über was Berlin manchmal denkt und macht mit der eigenen Kultur. Die Komische Oper war die berühmtesten Ostdeutsch-Theater in der ganzen Welt in der DDR-Zeit. Sie war auf Tournee nicht nur in Osteuropa, sie war Tournee über die ganze Welt in der DDR-Zeit. Das war ein Lichtturm für Ostkultur. Das Theater ist unter Denkmalschutz. Und vor der DDR-Zeit, lassen wir nicht über die Metropoltheater-Zeit sprechen, war das Haus der leitenden Operettebühne im deutschsprachigen Raum. Das bedeutet, die Theater selbst ist ein unglaublich wichtiger Teil von der Seele und Geschichte von Berlin. Und es gibt genug Theater und Räume und wie Sie sagen, der Palast der Republik. Es gibt genug Gebäude, die sind vernichtet durch diese letzten 70 Jahre. Und ich möchte nicht noch einmal sehen, diese Geschichte. Ich finde, dass auch natürlich wir leben in einer schweren Zeit. Natürlich Geld ist problematisch. Und natürlich man muss denken, was machen wir. Aber the train has left the station. Diese Entscheidung war in 2018 gemacht. Es ist zu spät.
Der Senat sagt, es müssten bis zu 12% gespart werden. Und um nochmal ein plakatives Beispiel zu bemühen, nämlich die Hamburger Elbphilharmonie. Die veranschlagten Kosten für die Sanierung und den Neubau der Komischen Oper sind von ursprünglich 80 auf knapp 500 Millionen Euro gestiegen. Herr Koski, glauben Sie, die Politik hat angesichts explodierender Baupreise schlicht Angst vor den Millionen, die dann noch auf sie zukommen? Und die Frage, die sich anschließt, wie ist dann überhaupt noch möglich zu sanieren und neu zu bauen mit Blick für Sie auf den Kulturbereich?
Well, erstens, dieser Budget 70 Millionen Euro war etwas vor über 20 Jahren auf den Tisch gelegt. Und niemand hat eigentlich einen Plan gemacht. Sie haben gesagt, wir lassen 70 Millionen Euro für die Umsanierung der Komische Oper. Das war, ich glaube, Ende der 90er Jahre. Das bedeutet, es ist nicht, dass diese Kosten explodieren in ein paar Jahren. Es gibt unterschiedliche Faktoren. Und ich denke, dass wie Susanne Moser, die Co-Intendantin Philipp Brücking, sagen, es wird teurer, diesen Umbau zu schließen. Und ich finde auch, dass natürlich, ich verstehe, das muss sparen. Aber wann etwas ist schon angefangen, das ist unmöglich. Und der Kultursenator, er spricht in der Öffentlichkeit, wie toll er findet diese Bibliothek-Idee in die Friedrichstraße. Ich finde es auch toll, dass er sollte ein neuer Bibliothek in der Galerie Lafayette. Er spricht mit riesengroßem Enthusiasmus über dieses Projekt, aber spricht nicht mit demselben Enthusiasmus über den Umbau für die Komische Oper, das ist schon seit ein paar Jahren angefangen.
Warum glauben Sie, spricht er nicht?
Ich weiß es nicht, Sie müssen ihn fragen. Der Kultursenat hat gesagt, dass der Komische Oper wird nicht zu unter seiner Kultursenatzeit. Toll, ich glaube ihm. Aber er muss hinter diesem Umbau stehen. Und ich glaube natürlich, es gibt immer eine Möglichkeit. Es gibt immer eine Lösung. Und ich sage noch einmal, the train has left the station. Das ist nicht nur Architektur. Wir reden über eine Heimat für eine wichtige Kulturinstitution in Berlin. Sie würden nie sagen, der Berlin Philharmonic muss weg von der Philharmonie. Sie würden nie sagen, aber Volksbühne muss in das Schillertheater spielen. Volksbühne in Schillertheater für immer und ewig. Und ich finde auch, dass man muss sagen, was ist Berlin, was braucht Berlin und was Berlin macht mit ihrer eigenen Geschichte. Der Bürgermeister ist verantwortlich für eine der großen, wichtigen kulturellen Ökosysteme in der ganzen Welt. Und das muss eine Lösung zusammen sein.
Sagt Barry Koski, langjähriger Intendant der Komischen Oper Berlin. Herr Koski, danke schön für Ihre Zeit und einen schönen Restabend.
Vielen Dank. Danke sehr.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturnachrichten.
Mit Birgit Dölling. Die britische Zeitung The Independent hatte ihn einst zu einem der 5 besten Musiker aus Afrika gekürt. Jetzt ist der Sänger und Instrumentalist Toumani Diabaté aus Mali im Alter von 58 Jahren gestorben. Diabaté hatte sich weltweit einen Namen gemacht und mit Musikschaffenden wie der isländischen Sängerin Björk oder dem Briten Damon Albarn von Blur zusammengearbeitet. Diabaté war ein Meister der Kora, einer westafrikanischen Stegharfe. Berühmt wurde er für das erste unbegleitete Kora-Solo-Album überhaupt, das 1987 erschien. Er nahm aber auch Stücke mit großen Orchestern auf und kombinierte traditionelle Kora-Musik mit Flamenco, Jazz und Blues. Immer mehr Kulturschaffende in den USA zeigten sich dieser Tage beunruhigt über den Wahlkampf. So etwa Schauspielerin Sharon Stone und Schriftsteller T.C. Boyle. Er äußert sich heute zum Attentat auf Donald Trump. Dieser habe sich die Schüsse in Pennsylvania selbst zuzuschreiben, sagte der 73-Jährige, denn die Republikaner seien die Partei der Waffennarren. Mit Trump als Präsident prophezeit Boyle den USA eine faschistische Zukunft. Aber auch an Joe Biden richtet der Bestsellerautor das Wort. Er solle von der Präsidentschaftskandidatur zurücktreten. Es gäbe jüngere Leute, die Trump schlagen könnten. Etwa Michigans Gouverneurin Gretchen Whitmer und Kaliforniens Gouverneur Gavin Newsom. Die Restaurierung des bei einem Erdbeben im Jahr 2020 stark beschädigten Zagreber Doms kommt voran. Die ersten Gottesdienste seien zu Weihnachten zu erwarten, hieß es seitens der Verantwortlichen. Der Rektor der Zagreber Universität und Bauexperte Stjepan Lakusic betonte laut der kroatischen Nachrichtenagentur IKA, die Bausubstanz des Gotteshauses sei vollständig gesichert. Es sei zu hoffen, dass man einen Weihnachtsgottesdienst im Dom feiern könne. Die Arbeiten zur vollständigen Wiederherstellung des Doms werden den Angaben zufolge jedoch noch Jahre andauern. Bei einem Erdbeben im März 2020 entstanden so starke Schäden am ganzen Bau, dass ein gründlicher Wiederaufbau notwendig war. Unter anderem wurde das Hauptschiff beschädigt, herabfallende Teile der Turmspitze beschädigten auch das Dach.
Das Bethanien in Berlin-Kreuzberg. Seine Architektur zeugt von der Gründung im 19. Jahrhundert als Krankenhaus, in dem Theodor Fontane als Apotheker arbeitete. 1971 begann mit der von Tonsteine Scherben besungenen Besetzung eine Ära, die in diesem Jahr 50 Jahre alt wird, als Künstlerhaus und Kunstquartier.
Der Marienplatz war blau, so viel Bullen waren da. Und Mensch, Meier musste heulen, das war wohl das Tränengas. Und er fragte irgendeinen, sag mal, ist hier heute ein Fest? Sowas ähnliches, sagte einer, das Bethanien wird besetzt.
Der runde Geburtstag leitet wiederum einen Abschied ein. Nach über 30 Jahren Arbeit im Bethanien ist Geschäftsführer Christoph Tannert in den Ruhestand gegangen. Jetzt ist er hier im Studio. Schönen guten Abend, Herr Tannert.
Hallo.
Wie kam Sie, der es in der DDR nicht leicht hatte, 3 Jahre nach Mauerfall zum Bethanien? Eine ganz normale Stellenausschreibung?
Ich denke, das besondere Verhältnis, was der damalige Direktor Michael Herter zu Künstlerinnen und Künstlern in der DDR aufgebaut hatte, hat letztendlich auch dazu geführt, dass wir uns begegnet sind. Und als ich dann herausstellte, dass nach dem Mauerfall eine gewisse Projektorientierung auch in Richtung Osten und Osteuropa ging, bin ich dann gebeten worden, einzusteigen. Und später ergab sich dann die Möglichkeit, diese Position in einer regulären Stelle zu verstetigen.
Wenn Sie heute sagen, dass Bethanien sei ein riesiger internationaler Kindergarten, was war es denn in den 90ern, ein Westberliner Kindergarten?
Sie ja, man muss wissen, was ein Künstlerhaus eigentlich ist. Ein Künstlerhaus ist ja nicht in erster Linie ein Ausstellungsort, sondern ein Kommunikationsort, weil da sehr viele Künstlerinnen und Künstler aus allen Teilen der Welt zusammenkommen, Experimente ausprobieren, Utopien durchgehen. Ein kommunikativer Zusammenhang, der vermittelt werden will, weil da ganz verschiedene Charaktere aufeinandertreffen, kulturelle Hintergründe, dass dann am Ende auch ein Produkt, eine Ausstellung, eine Veranstaltung herauswächst. Das ist der Höhepunkt solch einer kommunikativen Praxis. Und natürlich ist das so ein Spagat zwischen Kindergarten und Beichtverhältnis und psychologischer Begleitung und Gruppendynamik in verschiedener Hinsicht, weil die Menschen ja real vor Ort sind und nicht etwa Kunst im neutralen Rahmen irgendwo ausgesucht wird.
Da sprechen Sie jetzt aus der Erfahrung von 30 Jahren. Wie haben Sie dann aber das Bethanien nach dem Mauerfall vorgefunden? Deshalb nochmal meine Frage, war das ein Westberliner Kindergarten?
Ja, natürlich. Wobei ich sagen würde, dass das Interesse der damaligen Leitung und des Teams schon sehr deutlich nach allen Himmelsrichtungen ausgerichtet war. Denn Westberlin war eine Insel und derlei Projekte sollten ja das Fenster nach verschiedenen Himmelsrichtungen öffnen. Und ich habe mich sehr gefreut, dass ich herausfinden konnte, dass die frühesten Stipendiaten auch aus Osteuropa kamen. Also die Orientierung in Richtung Osten und nicht nur in Richtung Westen, hatte im Künstlerhaus Bethanien eine Begründung.
Um das, was Sie jetzt so erklärt haben, mal zu verbildlichen, was war denn Ihr schönstes Projekt?
Die Frage nach dem Schönsten würde ich eigentlich verbinden wollen mit der Frage nach den merkwürdigsten Projekten.
Sie blättern jetzt in einem Katalog.
Eine wirkliche Merkwürdigkeit war zum Beispiel Erik van Lieshout, ein holländischer Maler, der große Genitalstillleben gemalt hat. Eine Unmöglichkeit, die man sich heute also überhaupt nicht mehr leisten könnte. Oder auch die Minimierung von Kunst in ihrer Objektfunktion, wo man immer weniger sieht, bei Seal Floyer zum Beispiel oder großartige Filmprojekte der Schweizer Hubbard und Birchler, der sehr bekannte Amerikaner Stephen Preener, der Russe Oleg Kulik, der eine Performance gemacht hat auf dem Mayanplatz, wo er nackt herumgekrochen ist in einem Kreis von Schäferhunden mit ihren Bewachern. Ein Hund pro Stern auf der Europaflagge. Und das Ganze hatte den Titel »Ich liebe Europa, aber Europa liebt mich nicht«. Aus dem Grunde, weil natürlich die Hunde permanent nach dem Performer geschnappt haben.
Sie sprechen über Projekte, die von einer sehr großen Liberalität sind. Wie bewerten Sie die Zeit, in der wir jetzt leben, ganz explizit? Der Kulturbetrieb nach der BDS-Resolution im Bundestag, aber vielleicht mögen Sie noch weiter zurückgehen.
Sie haben völlig recht. Wir leben in einer Zeit merkwürdiger Einschnitte, Vorgaben, Richtlinien, roten Linien. Ich kenne diese Einschränkung von Gedanken- und Konzeptfreiheit in einer anderen Form aus der DDR und die Ideologisierung von Kunst, die Ansprüche, die an Kunst gestellt werden, was Kunst denn in der Gesellschaft tun soll, wozu sie Nütze sein sollen, verblüfft mich. Ich habe etwas gegen Denkverbote und gegen Vorgaben und die Verideologisierung von Kunst und gegen Arbeitsgruppen, die sich mit Kosmetik der Verhältnisse befassen und nicht etwa die Frage nach Gerechtigkeit, nach Solidarität oder nach Wirksamkeit zu stellen.
Glauben Sie, wir werden noch lange in einer solchen Zeit leben oder haben Sie die Hoffnung, es gibt sozusagen ein Fallback?
Also meine Hoffnungen gehen in verschiedene Richtungen. Ich sehe, dass es in der jüngsten Generation ganz unterschiedliche Ansprüche und auch ganz unterschiedliche Strategien gibt, die sich aus unseren aktuellen Kunstverhältnissen heraus entwickeln in ganz andere Dimensionen. Also die Frage nach künstlicher Intelligenz, die Frage der Digitalisierung, die Frage auch der Globalisierung von Kunst führt dazu, dass sich eigentlich alle Maßstäbe verschieben. Und das bedeutet, dass der Kunstbetrieb auch sich entsprechend shiften muss.
Sie sind jetzt gerade Privatier geworden. Sind Sie tatsächlich inzwischen völlig privat?
Also noch bin ich nicht so richtig orientiert, was es jetzt mit mir geben könnte in diesem Leben. Aber ich bin sicher, dass da einige Aufgaben auf mich zukommen, die ich noch nicht ahne. Und ich genieße jetzt erstmal freie Zeit und Urlaub und denke über mich und alles Mögliche nach. Und daraus wird sich sicherlich neue Arbeit entwickeln.
Christoph Tanner, der langjährige Chef des Künstlerhauses Bethanien, über seine Zeit dort und der Hinweis, die Jubiläumsausstellung Sounds of Bethany, die läuft schon. Herr Tanner, alles Gute, vielen Dank.
Dankeschön.
Statistiken können staubtrocken sein, wenn man nur die Zahlen liest. Aber Dorothea Markus liefert Ihnen jetzt Beispiele für die aktuelle Liste, die der Deutsche Bühnenverein erstellt, um zu wissen, welche Stücke die Theater spielen. Zwar frei von allen Corona-Einschränkungen, gibt es trotzdem Überraschungen.
Zu neuen Ufern lockt ein neuer Tag. Ich fühle mich bereit, auf neuer Bahn den Äther zu durchdringen, zu neuen Sphären reiner Tätigkeit.
Was sagt es über eine Theaterlandschaft aus, wenn Goethes Faust jenes berühmteste, verehrteste, geheiligste Werk der deutschen Literaturgeschichte nicht mehr unter den Top 10 der meistinszenierten Stücke ist? Faust ist abgestürzt, und zwar auf Platz 14. Gerade 8-mal wurde er noch inszeniert. Jener zweifelnde und irrende alte Mann auf Sinnsuche, der sonst mit rund 20 Versionen zuverlässig die Werkstatistiken krönte. Ein Zeichen der Emanzipation? Wohl eher nicht, wenn man bedenkt, dass stattdessen ein Femizid auf den ersten Platz gestiegen ist.
Was hast du, Franz? Du bist so hehrmütig, Franz.
Eine Sünde. So dick und so breit. Es stinkt, dass man die Engelchen zum Himmel hinausrauchen könnte. Du hast einen roten Mund, Marie. Keine Blase drauf. Adieu, Marie. Du bist schön wie die Sünde. Kann die Todsünde so schön sein?
Der neue Großklassiker des Schauspielrepertoires ist Büchners Woyzeck, in dem ein armer, von der Gesellschaft gebeutelter Mann am Ende seine Frau umbringt. Ganze 24 Mal stand er auf den Spielplänen. Woran das liegt? Der Regisseur Ersan Montag, der im letzten September selbst eine rein männlich besetzte Woyzeck-Version gezeigt hat, versucht eine Antwort.
Das eine ist natürlich das Thema des Femizids, dass es jetzt diese Spielzeit noch häufiger inszeniert wird. Es gibt auch noch eine Kriegsdimension in dem Drama, was dieses Stück nochmal aus einer aktuellen Entwicklung in Europa nochmal besonders interessant macht. Und dann die Gesellschaft, die darin verankert ist. Und da gibt es aber, glaube ich, auch noch einen ganz rein pragmatischen Grund, weil die Theater haben seit der Pandemie enorme Schwierigkeiten, die Häuser zu füllen. Und deswegen setzt man gerade auch auf wieder größere Stoffe, die auch einen Publikumsverkehr garantieren. Und Woyzeck ist natürlich ein sicherer Hafen mit den ganzen Schulklassen.
Woyzeck als Fragment, kurz und handlich, eignet sich als Schulstoff, behandelt ein hochaktuelles Thema und ist Abiturstoff in vielen Bundesländern. Als solcher wurde Faust übrigens kürzlich entfernt. Auch wenn der Fauststoff momentan weniger gefragt scheint, bleiben Klassiker eine stabile Größe auf den Spielplänen. Immerhin 14 von 25 der meistinszenierten Stücke. Zu den beliebtesten Autoren gehören nach wie vor Friedrich Schiller und Bertolt Brecht, Henrik Ibsen und Anton Tschechow. Letzterer ungebrochen beliebt, trotz des russischen Angriffskriegs. Wenn auch weit abgeschlagen nach dem ewigen Sieger Shakespeare. Daneben bringen vor allem Musicals, Komödien und Freiluftfestspiele zuverlässig Publikum ins Theater. Die Werke mit den meisten Zuschauern waren, erwartbar, Starlight Express von Andrew Lloyd Webber und Winnetou 1 bei den Bad Segeberger Festspielen. Und während wir Kritikerinnen auf Uraufführungen auf politische und ästhetische Avantgarde setzen, wollen Theaterbesucher offenbar nach wie vor eher Altbewährtes, vor allem im Musiktheater. Zauberflöte und die Hochzeit des Figaro, Dreigroschenoper sowie Hänsel und Gretel sind ganz vorne dabei. Zuschauer zurückzuholen, das erscheint nach der Pandemie eine der größten Aufgaben der Theater. Zwar kommen sie wieder, vor allem gegenüber letzter Saison, doch deutlich weniger. Immense 19% weniger Publikum sind es im Vergleich zur Saison vor Corona. Immerhin Tendenz wieder steigend. Die Sparte, die davon völlig unberührt erscheint, ist der Tanz, der offenbar weniger Schwellenangst auslöst. Das Musiktheater hat dagegen am stärksten gelitten. Was das Genre Performance und Projekt betrifft, muss die Statistik unvollständig bleiben. Zu heterogen und kleinteilig ist sie in Deutschland. Auffällig ist jedoch, in puncto Zuschauerzuspruch und Aufführungszahlen sind Rimini-Protokoll klare Marktführer der freien Szene. Ansonsten ist eins der spannendsten Ergebnisse der Werkstatistik, dass weibliche Regisseurinnen inzwischen zu fast 50% vertreten sind. Das sah noch vor wenigen Jahren ganz anders aus. Es ist ein eindrückliches Beispiel dafür, dass strukturelle Eingriffe etwas bewirken können. Der Aufstieg der Regisseurinnen setzte in etwa zeitgleich mit der Einführung der 50% Frauenquote beim Berliner Theatertreffen ein. Nicht zuletzt die Diskussion darüber dürfte ein nachhaltiges Umdenken in der Theaterszene bewirkt haben. Und vielleicht spricht sich ja beim Publikum dann auch irgendwann herum, dass Theater als gemeinschaftsbildende Gegenwartserfahrung mehr bieten kann, als Frauenmorde in alten Stücken zu wiederholen.
Sagt Dorothea Markus. Mit zwei Männern geht's weiter. Einer von ihnen ist Tobias Wenzel, der die großen Themen in den Feuilletons der vergangenen Woche auf den Punkt bringt.
Herr Küppersbusch, was war schlecht vergangene Woche? Fragte die Taz vom Montag. Anschlag auf Donald Trump. antwortete Friedrich Küpers-Busch. Und auf die Frage, was in dieser Woche besser werde, mehr als eine Wahl kann er nicht gewinnen. Na, wenn Küpers-Busch da mal nicht zu sehr auf die Vernunft der Menschen setzt, konnte man beim Lesen der Feuilletons denken. Denn die spiegelten die Faszination für das Irrationale wider. Ob es um den Büchnerpreisträger 2024 ging, um Taylor Swift-Fans oder eben um die Anhänger von Donald Trump, dem vom Diktator bis zum religiösen Führer nun alles zuzutrauen scheint. Donald Trump ist der größte Instinktpolitiker unserer Zeit, schrieb Jan-Philipp Burgert in der Welt. Während die allermeisten Politiker in Deckung geblieben und unter dem Schutz der Leibwächter von der Bühne gekrochen wären, reißt sich Trump von den herbeigeeilten Agenten der Secret Service los. Fight, 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 ruft er seinen Anhängern entgegen. In der Süddeutschen Zeitung schrieb Adrian Kreie über den verurteilten Ex-Präsidenten Trump, er wird vom Täter zum Opfer und erhebt sich zugleich als Volksheld und Kämpfer. Ebenfalls in der SZ schrieb Nele Polacek, mit dem Attentat auf ihn habe Trump die wahrscheinlich wirksamste Wahlwerbung der Welt bekommen. Wer hier von Schadenfreude spricht, verkennt die Situation. Denn die Wahrheit ist, Trump hat, vom Ohrloch abgesehen, keinen ersichtlichen Schaden. Sein Ohr in Gottes Hand, titelte Frauke Steffens in der Frankfurter Allgemeinen. Nicht etwa der Zufall, sondern Gott persönlich hat nach der Logik vieler Republikaner also die Kugel am Hirn vorbeigeleitet. Teilweise wirkt es fast so, als wäre Trump bereits heilig gesprochen worden, kommentierte Luis Berger in der Taz. Ob Trump im Schlaf wohl schon murmelt, ich bin der Trump und außer mir ist kein Heiland. Joe Biden taugt gerade weniger zum Heiland. Ein Mensch kann seine Aufgaben nicht mehr erfüllen, er will es nicht wahrhaben, schrieb Peter Kümmel in der Zeit unter der Titelzeile Endspiel. Ein Stück wie von Samuel Beckett. Aber wen sehen wir in der Hauptrolle? Wirklich nur Joe Biden oder auch uns selbst? Das war natürlich eine rhetorische Frage. Man fühlt sich, wenn man dem Präsidenten zusieht, beschämt und ertappt. Auch man selbst hängt ja zu lange beratungstaub und Plan B los an Ämtern, Trotten, Abläufen, die man eigentlich nicht mehr durchsteht, schrieb Kümmel. Man möchte von beiden nicht die eigene Blindheit vorgeführt bekommen. Viele von uns sind also wider Willen ein bisschen beiden. Und wer ist ein bisschen Trump, wer ein bisschen Hitler? Über J.D. Vance, den Mann, der Trumps Vizepräsident werden soll, schrieb Mara Delius in der Welt. In einer Nachricht an einen Kommilitonen soll er Trump als Amerikas Hitler bezeichnet haben. Dann wurde Vance allerdings, wie es scheint, zum opportunistischen Trump-Jünger. Apropos Trump als Hitler. Trump bedient sich ähnlicher sprachlicher Mittel wie Hitler in Mein Kampf. Er verliert sich in unverständlichen und inkohärenten Monologen, bombardiert seine Zuhörer mit Falschaussagen, sagte Olivier Manoni im Gespräch mit der Süddeutschen. Der französische Journalist hat sich für die Übersetzung von Mein Kampf mit Hitlers Sprache befasst und das Buch »Traduire Hitler, Hitler übersetzen« veröffentlicht. Hitlers Geschwurbel sind inhaltsleer. Diese Art von Rhetorik widerspricht der Art und Weise, wie unser Verstand funktioniert, sagte Manoni der SZ. Aber dieser Rhetorik bedienten sich nun wieder Rechtsextreme. Dagegen helfe nur auf Fakten zu verweisen, so der Journalist. Leider ist es mühsamer, Lügen aufzudecken, als sie sich auszudenken. Und leichter als den Verstand zu bemühen, ist natürlich, sich jemandem ekstatisch zu unterwerfen. Als Olaf Scholz nach einem Sturz eine Augenklappe trug, tat es ihm keiner aus Solidarität nach. Aber Republikaner schwören nun Trump ihre Gefolgschaft, indem sie wie er einen Ohrenverband tragen, belegte ein Foto in der Welt. »Wir gehören zu dir«, titelte im Feuilleton derselben Ausgabe Lena Karger. Allerdings mit Blick auf die Fans von Taylor Swift bei einem Deutschlandkonzert. Die Kleider der Fans seien angelehnt an die Bühnenoutfits der Sängerin, so Karger weiter. Swift leitet durch den Abend wie eine freundliche Fee durch ein Bilderbuch. Märchenhafte Anbetung eines Superstars also, Als wäre das noch nicht genug Irrationalität in den Feuilletons dieser Woche, wurde auch noch bekannt, dass der Südtiroler Schriftsteller Oswald Egger den diesjährigen Georg-Büchner-Preis erhält. Was hat die Akademie für Sprache und Dichtung in Darmstadt denn da für ein Hafer gestochen? Fragte Gerrit Bartels entsetzt im Tagesspiegel über die Auszeichnung dieser Elfenbeinturm-Literatur. Burkhard Müller reizte der Klang von Eggers Sprache zwar, allerdings kritisierte er in der SZ, dass vieles unverständlich sei und zitierte folgenden Satz Eggers. Ein friesrautiger Geriesel flackerte in eigenlos herunterfallenden Litzen drapiert und Quappe und Lippen ertrinkten in Strudeln durch und durch Tressen, den unwundblutigen löchernen Haufen, der hautklebrig auffliegenden Flausch- und Lederstoff. In was für einer Welt würden wir wohl heute leben, wenn Donald Trump unmittelbar nach dem Attentat nicht Fight, Fight, Fight gerufen, sondern ganz sensibel diesen Satz von Oswald Egger gesagt hätte.
Tobias Wenzels Kulturpresseschau. In Fazit mit Gabi Wuttke.